So, hallo Stefan. Freut mich,
Nina.
dass du Zeit genommen hast, um mit mir da ein spannendes Interview zu führen. Es geht um EFS Erfolgsgeschichten, wo wir quasi wollen, Erfolgsgeschichten von Studierenden, ehemaligen Studierenden aufdecken wollen. Und mich nimmt es jetzt sehr wunder, wie denn da auch im sozialen Bereich ist. Weil, ja, manchmal denkt man auch gar nicht an den Bereich, sondern sieht aber nur die wirtschaftliche Seite. Ja. Du bist ja schon seit vielen Jahren Dozent an der FS und im Bereich soziale Arbeit. Und meine Frage ist jetzt, was begeistert dich da besonders an deiner Arbeit?
Also der Schwerpunkt, und das ist auch der Grund und die Motivation, mal einzusteigen, ist wirklich die studentische Arbeit oder die Arbeit mit den Studierenden. Also ich liebe es zu unterrichten, ich liebe es entlang von Praxisanforderungen, von Praxisbeispiel, Inhalt aufzubereiten. Ich liebe es, mit den Studierenden Themen zu erarbeiten, auch Spannungsfelder aufzubereiten. Also alles das, was mit studentischer Arbeit zu tun hat, vom Unterricht über Bachelorbegleitung, Projektbegleitung, da finde ich es täglich das Faszinierende.
Ja, das glaube ich. Und eben jetzt zurück zu den so Firmengründungen oder Erfolgsgeschichten. Also oft zeichnet es sich da eben im Wirtschaftssektor ab. Aber wie ist denn da in der sozialen Arbeit? Gibt es dort auch Möglichkeiten, zum ein Start-up zu gründen oder?
Also, die Möglichkeit gibt es, aber es ist sehr herausfordernd. Wirklich sehr herausfordernd. Das hat einfach auch mit dem zu tun, wie soziale Arbeit positioniert ist, wie sie finanziert wird, wie auch der Kundenstamm aussieht. Bei uns redet man ja von Adressaten, von Klienten, von Anspruchsgruppen. Und das macht schon sehr herausfordernd, wenn jetzt ein Student eine Idee hat. Auf der anderen Seite, es gibt immer wieder Studierende, die wirklich tolle Ideen haben, oder? Die sagen, ich würde gern, oder ich habe das gelernt und ich würde das gerne umsetzen. Wenn ich so zurückschaue, so in dieser Zeit, hat es immer wieder Einzelne gegeben, die einen Start gemacht haben, aber nach einer gewissen Zeit haben sie einfach gemerkt, die Eigenfinanzierung oder das, was ich als Unternehmen brauche, um meine Leistung auch in einer gewissen Qualität oder sogar in dieser Vision umzusetzen, sehr, sehr herausfordernd ist, und dann haben sie müssen wie sagen, okay, ich gehe wieder zurück in ursprüngliche Einrichtungen, Organisationen von der sozialen Arbeit.
Ja, du hast ja auch schon so Studierende begleitet, die so Ideen
Jawohl.
hatten.
Ja.
Hast du da irgendwie besondere Tipps oder was hast du dort herauserkennen?
Also so Tipps ist immer schwierig. Wenn ich merke, was sehr unterstützend ist für die Studierenden, die den Weg gehen wollen, ist, dass sie überzeugt sind von der Idee, die sie haben. Und deren Überzeugung eben auch eine Vision hinterlegt ist. Also, ich glaube, wenn du willst in der sozialen Arbeit ein Unternehmen gründen oder aufgrund von einer Idee willst ein Kapital binden, Gewinn machen, glaube, dann bist du in der sozialen Arbeit nicht wirklich am richtigen Ort. Aber wenn du eine Vision hast, ein Konzept umzusetzen, eine Methode anzugehen oder eine bestimmte Form von Betreuung, Begleitung oder Beratung aufzubauen. Ich glaube, da gibt es schon ein Feld auch in der sozialen Arbeit, um das wirklich zu machen. Die Studierenden, die den Weg gegangen ist, denen ist immer der Schnauf auf der finanziellen Ebene ausgegangen.
Hast du gerade irgendein Beispiel, wo von Studenten?
Ja, also vor einigen Jahren sind Studierende gekommen und haben gesagt, sie hätten im Studium Konzept kennengelernt von einer bestimmten Betreuungsform. Und sie würden gerne so eine Wohngruppe auftun. Sie wollen selber entlang, so wie sie wollen, ihre Betreuung, ihre sozialpädagogischen Konzepte umsetzen, wollen sie gerne in einer eigenen Organisation einrichten. Sie haben auch eine Liegenschaft gehabt, sie haben das können umsetzen. Und dann haben sie wie gemerkt, ich komme aber kein Geld über vom Kanton, weil wir dort nicht in der Bedarfsplanung drin sind. Oder? Und jetzt sieht man schon, gegenüber der Unternehmung im Wirtschaftssektor kommen da Rahmenbedingungen zu, die es ihnen sehr schwierig macht. Da haben sie sich finanzieren über den Ertrag, den die Klienten gezahlt haben, über die Tageszeit. Und da hat nach etwa einem Jahr haben sie wie gemerkt, wir können es nicht finanzieren, weil wir nicht alle Plätze besetzt haben. Und jetzt wird es auf einmal eine unüberwindbare Barriere, wo sie dann sagen, wir müssen wieder in eine Organisation zurückgehen, wo dann halt finanziert ist vom Kanton oder vom Bund oder von der Gemeinde.
Also in dem Fall siehst du, ich habe weniger Chancen, um so im sozialen Bereich selbstständig zu werden oder einfach, dass sie immer die finanziellen Mittel könnte haben.
Ja, es ist eben nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch, wo die Finanzen gebunden sind.
Ja.
In unserem Bereich, wir brauchen die Bewilligung vom Kanton oder vom Bund oder von der Gemeinde. Dann brauchen wir ja auch eine bestimmte Anspruchsgruppe, die dann nachher das Dienstleistungsangebot oder das Produkt auch nutzen kann. Und dann sind wir immer unterworfen an einem Markt, der nicht über einfach PR zu erobern ist und nicht über nur Qualität zu erobern ist, sondern da immer auch unter gesetzlichen oder gesellschaftlichen Aspekten ist. Also grundsätzlich gesehen ist schon die Möglichkeit. Es ist einfach unglaublich herausfordernd.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist sicher auch spannend, die frischen Ideen von Studierenden können zu sehen und zu spüren. Oder was motiviert dich am meisten, jetzt mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten?
Also ich finde nach wie vor, es hat Studierende da, die grandiose Ideen haben. Und auch eine grosse Motivation haben, ihre grandiosen Ideen auch umzusetzen. Und das Faszinierende daran ist, die Ideen und die Energie mitzunehmen, ohne sie zu enttäuschen. Ohne sie aufgrund der herrschenden Realitäten die innere Motivation auch zerstören. Oder? Das finde ich noch faszinierend.
Ja.
Und auch ihnen nicht Hoffnung machen, die denen nicht der Tatsächlichkeit entsprechen. Also, ja. Das finde ich noch wichtig. Oder? Also, nur das Pushen und nur das Ermöglichen, den Teil der Schritt zu machen, im Wissen, dass die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die ressourcenspezifischen Erschliessungen und es fast nicht möglich macht. Mhm. Ich wirklich da innen auch so, wie hole ich die Studierenden ab ohne Enttäuschung, wie hole ich die Studierenden ab ohne sie zu bremsen.
Ja, ja. Du hast ja auch wahrscheinlich eine Vorbildsfunktion, weil du bist ja auch selber hast schon können Mitgründer sein, zum Beispiel von Bettwein Romanshorn oder du bist im Team von Redline. Was hat dich persönlich dazu bewegt, um da ein eigenes Business aufzubauen in diesem Bereich?
Also ich muss einfach vorausschicken, jetzt einfach, du hast gesagt, Vorbild. Ich, wo wir das Bettwein gegründet haben, ist einfach auch eine andere Zeit gewesen.
Ja,
okay. Das ist mir auch noch wichtig zu sagen, ja. So in den 80er Jahren ist wirklich noch etwas möglich gewesen. Da sind noch nicht die zum Teil auch restriktiven Bedingungen, die jetzt im Sozialbereich herrschen. Also so ein Teil. Und es ist ähnlich wie Studierende jetzt, so die Idee, etwas Eigenes zu machen. Also die Überzeugung hat, dass Sozialpädagogik, Sozialarbeit aus ganz verschiedenen Facetten besteht und noch nicht alle Facetten entdeckt worden sind. Das war so ein Grundantrieb im Bettwein, einfach so die Idee, wir könnten auch andere Betreuungsformen, wir könnten andere Führungsformen, wir könnten andere Organisationsformen in der Sozialarbeit hinterlegen. Das war so der eine Grund. Und das Zusammenhängen mit dem Redline war einfach, wir haben eine Masterarbeit gemacht im Jahr 2000 in der Ausbildung von der Sozialinformatik. Und man hätte dort nie die Idee gehabt, also nicht die Idee gehabt, dass daraus mal eine Unternehmung wird. Oder dass dass aus dieser Masterarbeit jetzt ein Klienteninformationssystem, eine Applikation, eine Software wird, die im Markt reüssiert. Das haben wir nie gedacht. Ja. Wir haben eine Masterarbeit gemacht, den Kunden, wir machen etwas, das uns nützt. Und dann sind eben immer mehr dazugekommen, die gesagt haben, das können wir brauchen. Mhm. Und mit dieser Digitalisierung, auch in der sozialen Arbeit, haben wir scheinbar ein Produkt gehabt, wo es noch nicht viel gegeben hat.
Ja.
Und wir dann einfach auch das Glück gehabt haben, dass die Digitalisierung uns entsprochen hat,
ja.
Weil immer mehr Organisationen dann auch für sich haben müssen entscheiden, wir brauchen so ein Redline. Mhm. Also auf der einen Seite ist es eine andere Zeit und auf der anderen Seite habe ich einfach Glück gehabt.
Ja, manchmal muss man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Ja, genau, das ist so.
Ja, das ist spannend, ja. Und auch sonst so allgemein berufliche Perspektive im sozialen Bereich, hat sich da verändert in den letzten Jahren, wie du jetzt schon angetönt hast?
Ja, sehr. Ja. Sehr. Also ich habe, als ich die Ausbildung gemacht habe, um jetzt würde man sagen, Sozialpädagoge, hat man früher noch von Heimerzieher geredet.
Okay, ja.
Also nur schon noch die Zuschreibung an Profession ist sehr fokussiert auf Heim und auf Erziehung. Und der Schritt jetzt zu der Sozialpädagogik oder zu den Fachpersonen in der Sozialarbeit ist natürlich ein 40-jähriger Schritt gewesen.
Ja.
Und in den 40 Jahren haben sich ganz massive inhaltliche, strukturelle, prozessuale Veränderungen gegeben. Mhm. Und das eine hat mit der Professionalisierung zu tun. Also jetzt haben wir ein Hochschulstudium, wo man ein Stück weit auch merkt, dass die Aufgabenstellung komplexer geworden ist, dass sie da drinnen auch mehr Fachlichkeit im Sinne von Professionalität erwartet, weil es auch ganz stark mit einem gesellschaftlichen Auftrag hat, wo Geld kostet, wo Ressourcen kostet.
Ja.
Und früher ist es eher so der Input gewesen, wir haben Menschen, die unterstützt werden müssen. Mhm. Und auch der professionelle, gesellschaftliche Auftrag, der natürlich auch immer im Individuum ist oder in der Einzelunterstützungsleistung von Sozialarbeitern und Sozialpädagoginnen. Aber da meinte ich schon, das Professionsverständnis hat sich klar verändert.
Mhm. Ja, ist spannend.
Kompetenzen, die die Leute brauchen. Die brauchen Methodenwissen, die brauchen strukturelles Wissen, die brauchen Adressatenwissen, sie brauchen Wissen über Krankheitsbilder, Behinderungsarten,
Verhaltensindex.
Wenn sie ja fertig sind mit dem Studium, können sie all diese Handlungsfelder, können sie tätig sein. Mhm. Sie können nicht nur einfach einen Ort beschaffen, sondern die Handlungsfelder für die Sozialarbeit ist unglaublich gross, vielfältig. Und ich glaube, das ist schon etwas anderes als 40 Jahre Heimerzieher. Da habe ich einfach gewusst mit einem Heim und dort hat man vielleicht mit Jugendlichen oder mit Kindern oder mit Menschen mit Beeinträchtigung. Und jetzt ist es schon sehr eine Diversität auch in diesen Berufsfeldern.
Ja, ich nehme auch an, es gibt auch eine Diversität jetzt in den verschiedenen Krankheiten. Also ich meine, so Burnouts oder Depressionen sind auch noch nicht ewig wahrscheinlich so behandelt worden. Oder ist da vielleicht jetzt auch dort Veränderungen gegeben? Oder ist der Fall?
Oh, ich bin hin und her gerissen. Diagnose. Also je differenzierter Diagnose werden, desto mehr Krankheitsbilder habe ich.
Mhm. Ja.
Und ich mag mich noch erinnern, als ich die Ausbildung gemacht habe, da hat man noch von POS geredet. Psychoorganisches Syndrom. Mhm. Und das sind die heutigen ADHSler.
Mhm.
Und früher haben wir einfach eine bestimmte Form von einer Diagnose gehabt und hat in dieser Diagnose bestimmte Handlungsmuster oder bestimmte Betreuungsformen angeboten. Und heute werden die Diagnose so ausdifferenziert, dass für jede Diagnose auch ein bestimmtes Krankheitsbild oder eine bestimmte Behinderungsart und dann eben auch eine bestimmte Betreuungsform
oder
eine Unterstützungsform.
Ja.
Das macht es komplexer und das macht es, meinte ich, auch herausfordernder. Und manchmal bin ich eben wirklich hin und her gerissen, wo ich finde, braucht es denn diese Form von defizitärer Zuschreibung?
Okay, ja.
Braucht es da? Und eben, also, heutzutage ist ein großes Thema Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Mhm. Es wird immer früher jemand zum Autist gemacht, der vorne vielleicht nie Autist war.
Ja.
Aber mit dem Ausarbeiten von diagnostischen Methoden und von diagnostischen Zugängen erweitert sich dann eben immer der Kreis von möglichen Autisten.
Ja.
Dann hat der auch noch eine mögliche Störung und der auch noch eine mögliche Störung. Und eben da bin ich wirklich ambivalent und hin und her.
Ja, und ich nehme auch, der Lehrgang selber wird immer sich müssen anpassen oder wird sich viel verändern, jetzt auch mit den Jahren.
Ja. Definitiv. Ja. Wir haben gerade heute eine Unterrichtseinheit gehabt, wo es darum gegangen ist, Kausalität zwischen neuen Medien und der Entwicklung von Sexualität.
Ja.
Und was bedeutet das jetzt in den Institutionen, wo zum Beispiel Jugendliche leben, wo immer mit dem Smartphone unterwegs sind?
Genau, ja.
Da ihnen auch sexuelle Bilder übermittelt bekommen oder Bilder von Sexualität übermittelt bekommen und dann da ja irgendwie die Lebensräume positionieren und mit denen auch ein Stück weit sich auseinandersetzen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert eine Fachperson aus der sozialen Arbeit, wenn tatsächlich die Inhalte im Alltag präsent werden?
Ja.
Und vor 40 Jahren kein Thema gewesen, da hat es noch keine Digitalisierung.
Ja, das ist echt unglaublich.
Bravo mit dem Dr. Sommer.
Ja, Das ist echt unglaublich. Ja. Ich denke, da wird dann auch immer noch extremer, vielleicht auch in den nächsten Jahren. Oder?
Das kann durchaus sein. Ich glaube einfach, die Realitäten, oder? Es gibt ja wie so noch in einem gewissen Verständnis so die analogen Realitäten und die digitalen Realitäten zu trennen. Mhm. Ich glaube, in der nächsten Zeit werden die Realitäten in sich verschmelzen und es wird eine neue Realität kommen.
Ja.
Und mit dem müssen sich Fachleute von der sozialen Arbeit auseinandersetzen. Mhm. Wie sie sich auch mit ökonomischen Anforderungen auseinandersetzen. Also wenn die Frage ist, wie finanzieren wir denn so eine Unterstützungsleistung? Mhm. Wie können wir denn hoch in Form von Betreuung für Menschen mit einer Schwerstbeeinträchtigung noch sicherstellen? Mhm. Und das sind schon Dimensionen, wo jetzt Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen müssen sich auseinandersetzen. Das war früher noch kein Thema gewesen. Früher sind wir viel näher gewesen. Wie gehen wir Alltag gestalten? Wie gehen wir mit Konflikten aus dem Alltag um? Heutzutage wird es vielfältiger und breiter, das Wissen von Fachleuten in der sozialen Arbeit.
Sehr spannend, ja. Ja, eigentlich wären wir jetzt schon am Ende von unserem Interview. Und ich danke dir vielmals, dass du so flexibel kannst sein, dass wir da über eine virtuelle Plattform quasi kommunizieren können, statt jetzt hier in live. Aber ich glaube, da hat uns noch lange nicht gehindert, oder?
Nein.
Ja, ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du genommen hast. Und es ist ein sehr spannender Bereich und dir auch noch süß eine gute Zeit.
Da wünsche ich dir gesund. Auch. Ja, da wünsche ich allen auch.
Ja, danke vielmals.
Sehr gerne.
In dem Fall. Ciao, Stefan.
Ciao, Nina. Tschüss. Ciao.